Freistunde, der Podcast des Gymnasiums Fegesack.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von der Freistunde. Wir haben hier heute einen Gast betreffend Bremen und er kann sich gerne, glaube ich, selber einmal vorstellen, oder?
Ja, das versuche ich mal. Also, Andreas Bovenschulte mein Name. Wir sitzen hier in meinem Büro im Rathaus. Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid und ich hier teilnehmen darf an dem Podcast. Und im Hauptberuf bin ich Bürgermeister und Präsident des Senats in Bremen.
Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben. Unsere erste Frage an Sie ist zum einen, was ist Ihr Lieblingsort in Bremen?
Das ist immer schwer zu sagen, weil es natürlich viele Lieblingsorte gibt. Ich könnte zum Beispiel sagen, und das stimmt auch bei der Arbeit, natürlich unser wunderschönes Rathaus. Ich gebe aber auch zu, dass ich eine Sache ganz besonders liebe, das ist, an einem lauen Sommerabend am Osterdeich zu sitzen, auf die Weser zu gucken, an nichts weiter zu denken und nur der Sonne beim Untergehen zuzuschauen. Das liebe ich auch sehr. Gut, Weserstadion ist auch ein Lieblingsort, ehrlich gesagt.
Das kann ich sehr gut verstehen. Wenn Sie mit drei Worten für Bremen werben würden, welche wären das?
Also als allererstes fällt mir zu Bremen ein: weltoffen. Das zeichnet uns aus. Wir sind nicht abgeschottet und wir sind offen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Als zweites fällt mir ein: solidarisch. Bremerinnen und Bremer halten zusammen und achten darauf, dass keiner am Wegesrand zurückgelassen wird. Und dann würde ich sagen, wir machen nicht groß einen her. Wir sind ehrlich norddeutsch und machen wenig Worte.
Wenn wir jetzt mal zum persönlichen Werdegang gehen würden. Sie sagten ja schon, wie Sie Bremen in drei Worten beschreiben würden. Wie würden Sie sich denn in drei Worten beschreiben?
Attraktiv, cool, super aussehend. Nein, ich weiß. Also, jetzt mal ehrlich. Offen würde ich auch schon mich beschreiben. Sachlich, sachorientiert und musikliebhabend vielleicht.
Oh ja. Was ist denn Ihr Lieblingsgenre?
Das Lieblingsgenre?
Ja.
Von der Musik?
Ja.
Ich habe mir ja immer vorgenommen, dass ich offen bin für ganz unterschiedliche Genres. Es war so, dass ich stark aus dem eher Punk komme. Dann war ich eine Zeit lang und bin es eigentlich immer noch ganz großer Ska-Fan. Kennt ihr Ska? Bin durchaus auch nicht abgeneigt bei allen Formen von Sprechgesang, also Hip-Hop und Rap. Aber es ist nicht so, dass ich mich total auf ein Genre festgelegt habe, sondern eigentlich habe ich einen sehr breiten Musikgeschmack, höre auch gerne klassische Musik und gehe zu Konzerten. Und eigentlich gibt es nur wenig Sachen, die mich ganz abnerven. Ich habe früher mal in einer Feuerwehrkapelle gespielt, also höre ich mir sogar Blasmusik an.
Oh, das ist auch sehr schön.
Das ist nicht so einfach manchmal, aber mache ich trotzdem.
Was war als Kind Ihr Traumberuf? Also sind Sie da auch schon in die vielleicht musikalische Richtung gegangen oder war schon immer klar als Bürgermeister?
Ich wollte eigentlich immer Kapitän werden.
Oh, das ist auch toll.
Ja, das war sozusagen klassisch. Ne? Nicht Lokomotivführer, sondern Kapitän. Meine Eltern zeigen mir jetzt noch immer Bilder, wo ich auch immer aufgemalt habe. Ganz viele kleine Kapitäne nebeneinander und einer davon wollte ich werden. Und ich gebe zu, gar nicht auf dem Handelsschiff, sondern ich wollte Kapitän bei der Marine werden. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, der war deutlich älter auch als meine Mutter, der ist noch auf dem U-Boot zur See gefahren. Also es hat mich, glaube ich, als Kind damals fasziniert. Aber so ab 12 wollte ich das dann nicht mehr.
Waren Sie denn selber auch oft auf dem Schiff?
Naja, nur ganz normal, wie das so ist, wenn man mal in Urlaub zu den ostfriesischen Inseln fährt oder sonst wie. Aber ich war nie jetzt groß segeln oder auf großer Fahrt. Ich mag Schiffe, ich fahre auch gern. Aber wie gesagt, irgendwann hat sich das so, ist das verschwunden mit dem Wunsch, Kapitän zu werden. Dann wollte ich eher Rockstar werden, aber dazu hat es nicht gereicht, musikalisch insofern.
Sie waren früher auch im Zivildienst, haben wir recherchiert, und da waren Sie auch Rettungssanitäter. Wie kam es dann dazu?
Das war so. Damals musste man ja noch entweder zur Bundeswehr gehen oder Zivildienst machen. Mhm. Und als ich dran war, musste man 16 Monate entweder zur Bundeswehr oder 20 Monate Zivildienst. Und dann wollte ich eigentlich verweigern, habe das aber zu spät gemacht und bin erst bei der Bundeswehr gelandet. Habe da die Grundausbildung 3 Monate gemacht, aber habe dann während der Bundeswehrzeit verweigert. Und als dann die Verweigerung durch war, also ich anerkannter Kriegsdienstverweigerer war, da musste ich mir einen Job suchen. Und dann habe ich gesagt, okay, was macht dir Spaß, mit dem Krankenwagen rumzufahren? Und da dachte ich aber nur, dass man Patienten normal transportiert mit dem Krankenwagen. Aber damals war so viel Personalmangel, dass wir Zivis auch alleine, also mit 2 Zivis auf dem Rettungswagen eingesetzt waren. Und wir mussten richtig alleine, ohne Notarzt, auch schwere Unfälle fahren. Und das war schon eine heftige Sache bei der Johanniter-Unfallhilfe in Gronau. Und wir hatten 2 Leitsprüche. Soll ich die euch auch mal sagen?
Sehr gerne.
Ein Unfall ist schon bitter und dann noch Johanniter. Und der 2. war kein Puls, kein Ton, hier waren wir schon. Aber das war natürlich der Zynismus junger Männer, die das würde ich heute natürlich nie wieder so wiederholen wollen.
Würden Sie denn sagen, Sie haben von diesem Zivildienst da profitiert?
Ja, ich habe natürlich ganz viel gelernt. Allerdings sage ich euch, das ist auch belastend. Früher, wenn man jung ist, geht man mit Sprüchen damit um. Ihr kennt Jungs, ne? Die Jungen, die machen
natürlich,
Sprüche
ja.
über alles. So habe ich das auch gemacht. Und wenn man jetzt heftige Situationen erlebt, dann nimmt einen das mit. Aber das überspielt man durch Sprüche. Andererseits, ich hatte vorher ja nur Schule gemacht. Gut, und dann 3 Monate Bundeswehr. Und wenn man 17 Monate im Rettungsdienst tätig ist, dann lernt man natürlich eine Menge übers Leben, was man vorher nicht mitgekriegt hat. Auch über ätzende Situationen, über Leben und Tod, schwere Unfälle. Ich will jetzt nicht alles erzählen, was ich da erlebt habe. Also es war belastend, aber es war natürlich auch, eine Form von Lebenserfahrung. Ne?
Wie sah Ihr Leben denn nach dem Zivildienst aus? War es etwas freier oder angenehmer?
Ich hatte nach dem Zivildienst mir vorgenommen gehabt, ein Jahr nach England zu gehen. Das habe ich auch gemacht.
Sie waren in London, richtig?
In London, genau. Und das war eine coole Zeit damals, weil Mitte der 80er Jahre in London, da war die Musikszene, die explodierte. Man konnte jede Woche 2 bis 3 Konzerte fahren und konnte legendäre Punkbands hören, von denen man nur vorher gelesen hatte. Aber ich habe da gearbeitet in einer Einrichtung, das war so eine Rehabilitationseinrichtung für psychisch kranke Menschen, also die aus der Klinik entlassen wurden und dann aber betreutes Wohnen haben mussten. Und das war interessant, war aber auch hart, weil ich hatte ja keine richtige Ausbildung dafür und manchmal musste man nachts allein die Schicht machen. Und wenn dann plötzlich man geweckt wird und gesagt wird, du, da steht einer in der Küche mit einem langen Messer und bedroht andere, dann muss man ja auch erstmal als junger Mensch damit umgehen können. Ne?
Ja.
Also das war schon eine tolle Zeit in London, aber es waren auch ein paar intensive Erfahrungen.
Ja, das klingt wirklich so. Würden Sie es denn generell empfehlen, Zeit im Ausland zu verbringen nach einer Ausbildung oder nach der Schule?
Ja, absolut. Also das ist nicht immer einfach. Ich gehörte zu denen, die durchaus ein bisschen Heimweh hatten nach Freundinnen und nach Freunden. Und also da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen.
Ja.
Aber es ist natürlich eine absolut super klasse Erfahrung, die einem nichts anderes geben kann. Und dass man sich so mit seinen mäßigen Englischkenntnissen dann erstmal durchschlagen muss und arbeiten muss. Und ich weiß noch, wie ich es gehasst habe. Nicht nur Diskussionen führen, sondern hatten wir solche Gruppen. Und dann musste man hinter so Abstracts, Zusammenfassungen schreiben, was man aus diesen Gesprächen mitgenommen hat an Gruppendynamiken. Und das musste man dann vor dem ganzen Team diktieren als Zusammenfassung am Ende der Gruppe, war jeder mal dran. Gott, das fand ich furchtbar. Ich meine, mein Englisch war damals, so 2 bis 3 höchstens. Aber es ist besser geworden, das Englisch dadurch. Und ich habe eine Menge gelernt.
Das ist ja sehr schön. Wie kam eigentlich der Wandel vom Zivildienst zum Jurastudium? Also wie sind Sie zum Bürgermeister plötzlich geworden?
Oh, da sind ja noch viele Sachen dazwischen. Also wenn man mal ehrlich ist, habe ich gedacht, Medizin könnte was sein. Meine Tante und mein Onkel waren Ärzte. Oder sind auch noch Ärzte, meine Tante jedenfalls. Und ich dachte damals, das könnte was sein. Und Zivildienst geht ja in die Richtung Rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke auch. Aber ganz ehrlich, nach der Erfahrung von Zivildienst und London dachte ich dann auch, irgendwie reicht es jetzt auch mit den medizinnahen Bereichen. Und ich könnte ja auch ein normales Handwerk lernen. Und da habe ich gedacht, Jura ist gut. Ich war immer sehr politisch interessiert, aber Politikwissenschaft dachte ich, bisschen brotlose Kunst. Und das mache ich ja sowieso, Politik. Und dann habe ich gedacht, lernst du ein Handwerk noch? Und dann habe ich Jura genommen, weil Jura ist ja mehr ein Handwerk. Und das habe ich dann nur so mit mittlerer Freude gemacht, habe dann hauptsächlich Hochschulpolitik während der Uni-Zeit gemacht und nebenher studiert. Aber irgendwann nach längerer Zeit habe ich dann trotzdem meinen Abschluss gemacht. Und dann habe ich angefangen, in der Verwaltung, in einem öffentlichen Unternehmen zu arbeiten. Aber da wollte ich ja noch nicht Bürgermeister werden. Und da habe ich ja dann erst mal ganz, ganz viele Jahre an verschiedenen Orten in der Verwaltung gearbeitet, bis ich dann die Möglichkeit hatte, Bürgermeister zu werden.
Nach all dieser Erfahrung, die Sie jetzt irgendwie auch in Ihrem Leben gemacht haben, würden Sie noch mal Bürgermeister werden wollen?
Ja, das war ein anstrengender Job, aber auch ein wunderbarer und ein sehr schöner. Man trägt viel Verantwortung, kann auch Dinge mitentscheiden. Selten ganz alleine entscheiden, aber mitentscheiden. Natürlich würde ich das gerne oder bereue ich das überhaupt nicht. Man muss nur wissen, worauf man sich einlässt. Ne? Also wenn man ein Liebhaber von viel Freizeit ist, sollte man nicht Bürgermeister werden. Und man muss es auch aushalten, dass man in den Medien kritisiert wird und viele 10.000 Leute das am nächsten Tag lesen, was man für ein Vollhonk ist, nach Auffassung der Journalisten, und muss das aushalten. Das ist in Bremen allerdings noch nicht so hart. Da gibt's Leute, die mehr aushalten müssen. Also, aber insgesamt mache ich den Job sehr gerne.
Also aus Ihren Erzählungen heraus hört man ja auch, dass Sie ziemlich viel Erfahrung gesammelt haben. Finden Sie denn, das alles hilft was für den Beruf beim Bürgermeister?
Ich habe das ja nicht gezielt gemacht, um hinterher Bürgermeister zu werden. Was ich aber schon finde, ist, das ist meine Meinung, es ist hilfreich, wenn man auch ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen hat, wenn man Bürgermeister ist. Wenn man so einen ganz, ganz glatten Weg hat, Ausbildung. Ne? Also man geht zur Schule, man studiert, man wird Berufspolitiker. Dann geht das zwar, aber dann hat das natürlich auch so ein bisschen, da kennt man ja viele Bereiche nicht. Und wenn man jetzt sowas macht wie Zivildienst, wenn man sowas macht wie in London, wenn man dann studiert, wenn man dann in der Verwaltung arbeitet, an verschiedenen Stellen, in einem Unternehmen mal arbeitet, dann kriegt man ja mehr vom Leben und von der Gesellschaft mit. Und da man ja als Bürgermeister für die gesamte Gesellschaft da ist, glaube ich, ist das schon hilfreich. Aber gut, da muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Das ist nur meine Erfahrung, dass das hilfreich ist.
Sind Sie denn zufrieden mit Ihrem Job?
Ja, ich bin zufrieden. Es gibt natürlich jede Menge Herausforderungen und Probleme. Das ist so. Manchmal denke ich, um Gottes Willen, ich meine, als ich 2019 angetreten bin, da schien alles noch so rosig. Und da kam Corona und dann kam der Überfall Russlands auf die Ukraine und dann kam Energiekrise und jetzt kommt Wirtschaftskrise und Inflation. Und ich dachte, kriegen wir vielleicht auch noch mal eine Situation, wo wir so ein ganz normale Welt haben. Und jetzt haben wir in den USA einen, der in die falsche Richtung unterwegs ist und uns mit Zöllen überzieht. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Es ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, dass die Rahmenbedingungen alle gerade Gold sind, sondern die sind alle ein bisschen anstrengend. Und ich hätte mir gewünscht, dass es so wie in den ersten Monaten, als ich 2019 angetreten bin, da lief die Wirtschaft gut, wir hatten kein Corona, so hätte es doch eigentlich weitergehen können. Gut, und trotzdem bin ich zufrieden damit, weil es schon ein guter Job.
Also wenn wir jetzt schon beim Bürgermeister angekommen sind, können Sie uns denn ganz kurz sagen, wieso der Alltag als Bürgermeister aussieht? Also was genau ist denn Ihre Aufgabe oder was machen Sie als Bürgermeister?
Also manchmal ist es so, dass total plitsche Schülerinnen vom Gymnasium Fehlgesagt kommen und interviewen und man in einem Podcast tätig ist. Das gehört auch dazu. Also reden und kommunizieren. Und das ist ja ein wichtiger Teil. Man repräsentiert ja auch das Gemeinwesen. Und man muss ja auch das öffentliche Gespräch darüber, was ist gut, was ist nicht gut, wo soll es hingehen, das gehört dazu. Deshalb gibt es ganz viele Diskussionsveranstaltungen, Bürgerversammlungen, sonstige Treffen und Events, wo man Reden hält und mit Menschen diskutiert, das ist ein wichtiger Teil. Der andere ist, man muss ja die Verwaltung leiten. Das heißt, es gibt ganz viele Meetings, wo Probleme auf den Tisch kommen und sagt, wollen wir das jetzt so machen oder wollen wir das anders machen? Wie machen wir das jetzt eigentlich mit den Brücken? Wie kriegen wir die in den Griff? Wann soll der Neubau stattfinden? Haben wir das Geld dafür? Was können wir vielleicht dafür zurückstellen, wenn jetzt sich die Situation zeigt, dass eine Brücke eher gebaut werden muss, weil sie maroder ist, als man gedacht hat? Das ist ja eine typische Situation. Na, man kommt morgens ins Büro und denkt an nichts Böses. Und als nächstes werden einem drei Probleme präsentiert, von denen man dachte, man hätte sie jedenfalls nicht in dieser Schärfe. Und das gehört zum Alltag des Bürgermeisters.
Gehört das dann auch zum regelmäßigen Tagesablauf, also zum Beispiel zu einer Arbeitsroutine, die sich langsam entwickelt?
Ja, also eine richtige Arbeitsroutine, dass es immer gleich abläuft, dazu ist der Job zu vielfältig. Und dazu muss man mal in Bremen sein und muss nach Berlin fahren und hat viel zu viele unterschiedliche Sachen. Aber was es gibt, ist, was man unterscheiden kann, drei Bereiche. Öffentliche Termine, also wo man diskutiert und Reden hält und in Bürgerversammlungen sich austauscht. Und so, das ist ein wichtiger Teil. Der zweite Teil ist all die internen Meetings, wo es darum geht, um die reale Arbeit und die realen Probleme oder auch positiven Sachen, die man entscheiden und diskutieren muss. Und dann gibt es eigentlich auch noch die Zeit am Schreibtisch. Man muss ja seine Post machen und man muss sich vorbereiten und man muss all das Zeug auch lesen, worüber man diskutieren soll. Das ist dann der dritte Bereich. Der verschiebt sich meist in die späten Abendstunden.
Haben Sie denn auch eine Lieblingsbeschäftigung als Bürgermeister?
Ja, also ich finde es schon hochinteressant, eigentlich über inhaltliche Zukunftsfragen, also wie entwickeln wir unsere Wirtschaft weiter, was ist jetzt der richtige Weg in der Verkehrspolitik, was machen wir zur inneren Sicherheit, wenn man da inhaltlich darüber diskutieren kann und darüber ringen und diskutieren kann, was kriegen wir jetzt hin, was sind die richtigen Maßnahmen, das mag ich eigentlich besonders gern. Ich mag es auch gern, wenn man öffentliche Veranstaltungen hat und mit Menschen diskutiert und sich auseinandersetzt, das ist auch klasse. Was ich nicht so gerne mag, ist, isoliert am Schreibtisch zu sitzen und die Post zu bearbeiten, aber das muss halt auch gemacht werden.
Wie ist es denn für Sie, so viel Verantwortung zu tragen?
Ehrlich gesagt gewöhnt man sich daran. Am Anfang meiner Berufstätigkeit, da habe ich mir über Sachen Gedanken gemacht und konnte nicht einschlafen, also vor 25 Jahren. Wenn ich mir da heute über die Fragen solche Gedanken machen würde, dann würde ich nie mehr schlafen, sondern dann würde ich immer nur wach sein. Das heißt, man lernt einfach, Verantwortung zu tragen und vor allen Dingen eine Sache auch. Selbst bei schwierigen Fragen und wo man Verantwortung trägt und wo es wirklich um was geht, am Ende stellt man immer fest, die Welt dreht sich in jedem Fall weiter und sogar in der gleichen Geschwindigkeit, egal was man macht. Und das hilft sehr, dass man sich nicht niederdrücken lässt von der Verantwortung. Also während der Corona-Zeit habe ich das ganz stark empfunden. Da ging es ja manchmal darum, am Anfang wusste man nicht, wie schlimm ist das. Geht es da um den Tod und das Leben von Tausenden von Menschen? Und dann trifft man Entscheidungen. Und trotzdem steigen die Inzidenzen. Und man denkt, hat man jetzt das richtig gemacht? Hat man alles gemacht oder hat man es nicht gemacht? Das war schon heftig. Da hatte ich aber natürlich auch noch nicht so viel Erfahrung. Am Ende lernt man, man muss alles ernst nehmen und Entscheidungen so gut wie möglich treffen. Und dann muss man es aber auch aushalten, dass man halt nicht alles kontrolliert und dass viele Dinge auch nicht von einem selber abhängen. Und da muss man abends dann trotzdem vernünftig einpennen können und nicht nachts wach liegen. Das gehört einfach dazu.
Bemerken Sie denn einen Unterschied in Bremen im Vergleich zum Anfang von Ihrem Dienst hier?
In Bremen oder bei mir jetzt selber?
Erstmal in Bremen und dann bei Ihnen.
Ja, hat sich natürlich insbesondere durch Corona zuerst ganz viel verändert. Und ich bemerke einen Unterschied. Das macht das mal hier an der Innenstadt fest, weil da steht ja auch das Rathaus und da sitzen wir gerade. Ich fing an, da war die Innenstadt, hatte die üblichen Probleme, die viele Innenstädte haben, aber das war noch so okay. Und dann kam das Desaster Corona mit all den Lockdowns. Dann hat man das Gefühl, wir haben gerade unsere Innenstadt zerstört durch die ganzen Lockdowns und war keiner mehr hier und die Geschäfte machten alle zu und so weiter und so fort. So, und jetzt seit 3 Jahren krabbeln wir mühsam aus dem Loch wieder raus und stellen fest, hey, haben sich aber ja doch viele Dinge zum Positiven entwickelt. Die Touristenzahl hat ein neues Rekord hoch und wenn ein schöner Tag ist, die Stadt so voll wie nie und die Uni ist hier an den Domshof gezogen, in dem ehemaligen Landesbankgebäude und auf dem Domshof findet in der Sommerzeit Open Space statt und plötzlich sitzen da immer Leute und wenn man da auch nichts trinken will und kein Geld ausgeben will, kann man da auch sitzen und dann denke ich, doch, das wäre so schön gewesen, wenn dieser tiefe Einbruch bei Corona nicht gewesen wäre, dann wären wir jetzt schon viel weiter. Aber da hat sich richtig was sozusagen, oder da tut sich gerade was in die richtige Richtung. Und das finde ich sehr gut und das macht mir Mut. Aber ich denke immer, der Einbruch bei Corona hätte nicht sein müssen. Dann wären wir jetzt deutlich weiter.
Also würden Sie nicht sagen, dass man daraus auch jetzt eine Lehre ziehen kann in irgendeiner Form?
Na doch, man kann eine Lehre rausziehen, dass man sich, egal wie hart die Krise ist, man darf nie aufstecken. Ne? Also man merkt schon, solche Einschnitte, die kann man ja nicht ungeschehen machen. Ja. Aber man muss immer harter dranbleiben und nach vorne gucken und sagen, komm, das war jetzt so, aber jetzt müssen wir wieder Dynamik nach vorne reinbringen. Und ich finde, in der Innenstadt gelingt uns das gerade. Das ist nur so ein Zeichen, weil die Innenstadt ganz besonders tot war während Corona. Und jetzt noch nicht auf 100% ist, sondern vielleicht nur auf 80%. Aber man sieht gerade die positive Entwicklung. Das finde ich gut.
Also wenn Sie schon so von der positiven Entwicklung sprechen, finden Sie denn, dass Bremen als das kleinste Bundesland zwischen den ganzen anderen Bundesländern in Deutschland auch eine große Rolle spielt?
Na klar, wir haben auch 3 Stimmen im Bundesrat, das sind nicht die meisten. Und wir sind immer dabei, wenn es in Diskussionen geht, darum geht, gemeinsame Positionen zu finden und festzulegen. Und da gelingt mir das auch durchaus, an etlichen Stellen mich da so einzubringen, dass es auch eine Auswirkung hat. Aber man muss auch ehrlich sein, Bremen hat nicht die Macht im Föderalismus, die Nordrhein-Westfalen und Bayern haben aufgrund der Größe. Da muss man sich nichts vormachen. Und auch nicht Niedersachsen. Also da kann man so schlau oder aus meiner Wahrnehmung so schlau argumentieren, wie man will. Am Ende zählt natürlich auch ein bisschen das objektive Gewicht. Aber das ist nicht so, dass jetzt Bremer Wortbeiträge zur Seite gewischt werden und wir keine Rolle haben. Aber zum Beispiel nehmen wir mal das Thema, was ja jetzt durchaus immer mal diskutiert, Raumfahrt. Da haben wir kürzlich einen großen gemeinsamen Auftritt gemacht, Baden-Württemberg, Bayern und Bremen. Warum? Weil wir die 3 zentralen Raumfahrtländer in Deutschland sind. Und da haben wir die Space Connection gebildet. Und obwohl nun Baden-Württemberg und Bayern viel größer sind, war das ein völlig gleichberechtigter Auftritt. Daran sieht man zum Beispiel, kommt immer auch ein bisschen aufs Thema an.
Wir wollen jetzt auch noch ein bisschen auf das Thema Bildung zu sprechen kommen. Und dafür wollen wir Sie erst mal fragen, was waren früher Ihre Lieblingsfächer in der Schule?
Mein Lieblingsfach war Mathe. Oh. Mathe war super. Weil Mathe hat einen Vorteil. Wenn man es verstanden hat, muss man nicht lernen.
Ja, das stimmt.
Also Mathe ist ein klassisches Fach. Das kann Leute zur Verzweiflung bringen. Wenn du es nicht verstehst, dann kannst du lernen wie verrückt und es bringt kaum was. Ist ja in Deutsch anders, ist in Englisch anders, in Geschichte anders. Da ist das ja so, wenn man fleißig ist, kriegt man das irgendwie mit Deutsch und mit Englisch und mit Geschichte und mit anderen solchen Fächern hin. Bei Mathe ist es so, wenn du es nicht verstehst, ist es doof. Aber wenn du es verstehst, ich hatte das Glück, in Mathe ganz gut zu sein, dann musst du wenig arbeiten und wenig lernen. Das fand ich damals super klasse.
Was ist denn so Ihr Lieblingsthemenbereich in Mathe?
Ich habe im Leistungskurs, und das hat mich bis heute geprägt, weil die Beispiele, die damals unser Lehrer Carlo Gutschke uns gegeben hat, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stochastik, hatten wir in der Oberstufe. Also man konnte da analytische Geometrie, Differentialrechnung und andere Sachen als Schwerpunkt machen. Und wir, also das mussten wir auch machen, aber wir hatten Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also im Prinzip hilft dir das, die Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, zum Beispiel wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, beim Glücksspiel zu gewinnen und was die besten Strategien sind bei irgendwelchen Games. Und das hat mir im Leben viel geholfen, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich weiß nicht, werden unterschiedliche Profile bei euch in den Mathe-Leistungskursen angeboten?
Also wir haben einen freien Mathe-Leistungskurs an der Schule.
Ja.
Und aber kein einziges Mathe-Profil. Wir haben nur ein E-Profil, da ist auch.
Aber es gibt einen Mathe-Leistungskurs. Guck mal, bei uns gab es zwei Mathe-Leistungskurse. Der eine hatte den Schwerpunkt analytische Geometrie und der andere hatte den Schwerpunkt Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stochastik. Und ich hatte den Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht und das fand ich damals richtig klasse. Aber das ist so lange her. Ich könnte meine Abiturprüfungsaufgabe könnte ich heute nicht mehr lösen in Stochastik. Das wäre völlig unmöglich. Vergisst man ja auch eine Menge. Aber ich konnte meinem Töchterchen, als die Abi-Prüfung mündlich machen musste in Mathe, in der Vorbereitung ein bisschen doch noch helfen. Ich habe das gemerkt, obwohl ich so lange kein Mathe gemacht hatte. Aber ein bisschen ging es noch in der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung.
Also war es damals dann so, dass man einen themenbedingten Leistungskurs hatte?
Ja, also es war natürlich so, man musste die Standardsachen immer machen. Also man musste Kurvendiskussionen machen, obwohl ich immer gesagt habe, mit Kurven diskutiere ich nicht. Aber trotzdem wusste ich, Kurvendiskussionen musste man diese Standardsachen machen. Aber dann gab es ein spezifisches Profil. Okay. Und das ist schon so. Also wenn man mal die Möglichkeit hat, Wahrscheinlichkeitsrechnung als Profil zu machen, das ist für den Alltag wirklich hilfreich. Also das kann ich nur empfehlen.
Wie stehen Sie eigentlich zu Äquivalenzumformungen mit mehreren Variablen?
Hätte ich vielleicht früher gemocht, aber jetzt würde ich sagen, nächste Frage, gute Frage. Also wie stehst du denn zur Äquivalenzumformung mit mehreren Variablen?
Also ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert von Mathe, aber wenn es um Äquivalenzumformung geht, bin ich komplett dabei. Also ich finde es einfach toll, wie man so verschiedene Wege wählen kann, um dann trotzdem zum Beispiel die Variablen auszurechnen. Und dadurch, dass das auch nicht gerade besonders einfach ist, wenn da zum Beispiel noch Wurzeln und alles damit reinkommen, finde ich, macht das schon eigentlich Spaß, weil es ein bisschen wie ein Rätsel ist und man muss, finde ich, rausfinden, wie groß jetzt zum Beispiel die Summe oder also allgemein das Gewicht auf der Waage zum Beispiel ist. Ja, also ich finde, Äquivalenzumformung macht mir so am meisten Spaß. Wahrscheinlichkeiten bin ich auch komplett dabei. Ich muss auch sagen, ich bin kompletter Fan von Zinseszins. Also wir
hatten Zinseszinsrechnung.
Ja, wir hatten das mal.
Künftige Finanzwirtschaft.
Wir hatten das mal in Mathe und ich hatte das mal, da kam ein Schüler bei mir an und hat mich nach 10 Cent gefragt, weil er sich einen Döner kaufen wollte in der Fußgängerzone. Da habe ich mir gedacht, okay, gib ihm 10 Cent. Und da hat er unterschrieben bei mir noch, dass er dann das auch mit Zinseszins zurückzahlt. Ich habe das Geld einen Monat lang nicht bekommen und er ist, wenn man 10% Zinsen nimmt für jeden Tag, wie wir es gelernt haben bei unserem Mathelehrer.
Das wäre aber ein bisschen Wucher, glaube ich. Ja. 10% pro Tag, das wäre nach bürgerlichem Gesetzbuch unzulässig. Aber okay, ihr habt das genommen. So ja, sind die Verhältnisse also am Gymnasium, fehlgesagt.
Gut, ich habe die 10 Cent am Ende bekommen, aber er war über 30 Euro.
Ui. Aber ihr kennt die alte Geschichte, aber die hat euch euer Lehrer auch erzählt, die natürlich fiktiv ist, weil die ganzen historischen Brüche dazwischen waren und Inflation. Aber ihr kennt das, wenn man 1 Cent zur Christi Geburt angelegt hätte und nur mit einem Zinssatz von, keine Ahnung, 2 oder 3% angelegt über die gesamte Zeit, dann würde das gesamte heutige Vermögen nicht mehr ausreichen, das es auf der Welt gibt, um das zu bedienen. Weil, das ist der Zinseszinseffekt, weil es ja so ein exponentieller Anstieg ist, wenn man nur alles immer mit 3% und Zinseszinseffekt hat, dann wird aus dem 1 Cent eine irre Summe. Und wie gesagt, da würde das gesamte heutige Geld auf der Welt nicht ausreichen, um das zu verdienen. Und ich habe immer gedacht, als mein Vater das erzählt hat, wie blöd, dass unsere Vorfahren da nicht dran gedacht haben. Ne? Ja, gut, so ist das. Aber ich sehe Äquivalenzumformung mit mehreren Variablen. Das ist
mein Fachbereich.
Welche Klasse seid ihr eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Ich bin in der 8.
Ich bin jetzt in der Q1.
Donnerschlag.
Da war schon bei Schulfächern.
Ich glaube nicht, dass wir das Wort damals bekannt gewesen wären. Klasse da.
Also wenn wir schon bei den Schulfächern sind, haben Sie denn ein besonderes Schulfach, das Sie sich zum Beispiel für alle Schülerinnen und Schüler in Bremen wünschen würden? Also zum Beispiel ein fiktives Schulfach oder eins, das es gar nicht so gibt?
Also das ist ja immer so, wenn man jetzt sagt, man wünscht sich ein Schulfach, dann weiß man, muss es irgendwo anders weggenommen werden. Und ich bin ja ein Anhänger davon, als allererstes müssen alle lesen, schreiben, rechnen, gut lernen. Das ist das Allerwichtigste, sonst funktioniert das nicht. Und ich fände es natürlich ganz gut, weil ich das damals auch gern gehabt hätte, Informatik. Übrigens, als ich zur Schule gegangen bin, wisst ihr, was da noch war? Mit meiner jetzigen Frau, wir sind ja damals zusammen zur Schule gegangen, die wollte damals die Informatik AG. Da haben sie ihr noch gesagt, das ist nichts für Mädchen.
Oh.
Unfassbar, oder? Das waren Zeiten,
das war wirklich frech.
Mitte der 70er Jahre, das waren noch dunkle Zeiten in gewisser Weise, in dieser Hinsicht dunkle Zeiten. Aber damals hat mich das nicht so interessiert. Jetzt würde ich sagen, es wäre eigentlich ganz gut gewesen, wenn ich das in der Schule gehabt hätte. Mhm. Bin mir nicht sicher, wenn man jetzt durchgängig Informatikfach hätte. Gibt es das eigentlich bei euch?
Ja.
Also das ist eine Sache, finde ich gut. Dann gibt es ja manche, die sagen, das Fach Wirtschaft. Ja, da spricht auch was für, aber dann muss man irgendwo anderes wegkommen. Andere sagen Lebenskunde. Ja, also man müsste vielleicht auch in der Schule lernen, wie man vielleicht irgendwann mit Kindern umgeht oder wie man
gut
seine alten Großeltern pflegen kann. Also Lebenskunde in dem Sinne, dass man ein bisschen was über das wahre Leben mitkriegt und nicht nur akademische Sachen. Fände ich auch nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, wie man das alles in den Lehrplan reinpacken will.
Bremen ist ja jetzt nun wieder Schlusslicht im Bildungsvergleich, im Bildungsmonitor geworden. Und wir fragen Sie jetzt, wie kann das sein? Die SPD reagiert jetzt schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Woran kann das liegen?
Also unsere Bildungsprobleme haben ja im Wesentlichen, würde ich sagen, vielleicht vor 3 Jahrzehnten angefangen und reichen ja nicht sozusagen zurück bis 1945. Und das war eine Kombination aus einer finanziellen Schieflage Bremens aufgrund des Strukturwandels Mitte der 80er Jahre, Werftenkrise, insgesamt massiver Verlust an Arbeitsplätzen, starker Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das heißt, die soziale Situation in Bremen hat sich seit Mitte der 80er oder eigentlich schon seit Anfang der 80er Jahre sehr verschärft. Das hat zu einer massiven Haushaltskrise geführt und hat dazu geführt, dass wir lange Zeit nur unterdurchschnittlich Geld ausgeben konnten für die Bildung. Zweiter Punkt ist, wir haben eine Zusammensetzung der Schülerinnenschaft in vielen Bereichen. Da sind viele Schülerinnen und Schüler, sage ich mal, die sind nicht mit dem silbernen Löffel im Bund zur Welt gekommen, sondern haben eine schwierige soziale Situation. Und dann gibt es drittens natürlich auch Versäumnisse im Schulsystem selber, wo der Unterricht nicht gut genug organisiert ist und wo nicht genug Ressourcen da sind. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist die Situation so, wie sie ist. Allerdings muss man ja mal genau hingucken. Das Problem ist ja nicht am Gymnasium Fegesack und an anderen. Da sind die Bildungsergebnisse absolut vergleichbar mit denen in anderen Ländern.
Ja.
Wir haben die Probleme in den Stadtteilen, an den Schulen, wo wir eine soziale Zusammensetzung, eine soziale Mischung haben, die sehr herausfordernd ist. Und da haben wir bisher noch nicht die richtigen sozusagen Weg gefunden, das zu verbessern, obwohl er eigentlich auf der Hand liegt und wir wollen den ja auch gehen. Das Wichtigste ist, dass alle Kinder eigentlich von Beginn an in den Kindergarten kommen, also in die Kita kommen. Wenn wir Kinder haben, die erstmalig in der ersten Klasse Gemeinschaftlichkeit und Stillsitzen und Disziplin in der Gruppe erleben, dann wird das nichts mit dem Bildungserfolg. Und wenn wir Kinder haben, die zu Beginn der ersten Klasse nicht richtig sich in Deutsch artikulieren können, dann ist das auch schwierig. Das heißt, die wichtigste Sache ist, dass alle Kinder in den Kindergarten kommen und in die Kita. Das versuchen wir jetzt gerade hinzukriegen, weil wir jetzt gerade mal nach vielen, vielen Jahren genug Plätze haben. Und ich erhoffe mir davon, dass wir dann auch tatsächlich den letzten Platz irgendwann verlassen können.
Was tun Sie denn eigentlich dafür, damit Bremens Jugendliche eine bessere Bildung bekommen?
Ja, Wir haben, wie gesagt, in den letzten Jahren haben wir die Ausgaben für Bildung deutlich gesteigert. Wir haben so viele neue Schulen gebaut und saniert, auch wenn es immer noch viele gibt, die nicht so gut aussehen. So viele Schulen gebaut und saniert wie nie zuvor in Bremen. Wir haben auch Fortschritte bei der Lehrerversorgung gemacht. Fällt immer noch zu viel aus, aber wir haben deutlich eine Verbesserung bei der Lehrerversorgung hinbekommen. Und wir haben tatsächlich im Bereich der Kita, nach vielen, vielen Jahren sind wir jetzt wieder in der Lage, jedem angemeldeten Kind auch einen Platz zu geben. Das sind die Maßnahmen, die man ergreifen muss. Und dann muss man natürlich auch das Richtige im Unterricht machen. Und da haben wir ja jetzt das Leseband eingeführt, regelmäßiges Lesen, jeden Tag 25 Minuten in der Grundschule, damit alle Kinder am Ende der Grundschule auch, sage ich mal, vernünftig lesen und schreiben und Deutsch sprechen können. Das ist ja nicht so einfach und das ist die Voraussetzung dafür, dass sie dann bei den weiterführenden Schulen auch Erfolg haben.
Also würden Sie sagen, dass Bremen mit diesen Maßnahmen noch die Kurve sozusagen bekommen könnte?
Ja, das muss so sein und wir müssen uns da anstrengen und alles geben, dass Bremen die Kurve kriegt, weil damit kann ja keiner zufrieden sein, wie es im Moment ist.
Dann würden wir jetzt auch so langsam zu dem Abschluss kommen. Wenn wir nochmal auf den Beruf als Bürgermeister zurückgreifen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, egal welcher, ob er realistisch ist oder nicht, welcher wäre das denn?
Ich wünsche mir, dass wir so viele finanzielle Möglichkeiten haben, dass wir auch tatsächlich allen Bedarfen in unserer Gesellschaft gerecht werden können. Leider total unrealistisch, dass uns jemand dieses Geld geben wird, aber das wäre super, weil dann könnten wir tatsächlich viele von den Problemen, die uns plagen, lösen. Geld allein ist es nicht, das weiß ich auch, aber es würde doch schon sehr helfen.
Das glaube ich. Unser Podcast heißt ja Freistunde und wir würden Sie jetzt gerne noch fragen, was haben Sie früher in Ihrer Freistunde gemacht?
Wir haben ganz überwiegend Doppelkopf gespielt. Also seit der, ein bisschen Skat haben wir auch, ich glaube das heute gar nicht mehr, aber Doppelkopf seit der 10. Klasse, immer wenn Freistunden waren, ob offizielle Freistunden oder Freistunden, die man sich selber genommen hat. Was natürlich praktisch nie vorkam. Dann haben wir uns im Oberstufenbereich getroffen und haben Doppelkopf gespielt. Also ich habe tatsächlich, würde ich sagen, die Oberstufenzeit ganz viel mit Doku-Spielen verbracht. Und wir haben damals auch hart um 10 Pfennig pro Punkt gespielt. Also das war schon so, wenn man nach einer Doppelfreistunde aufstand und 3,70 Mark gewonnen hatte oder verloren, das war schon durchaus was. Und das war die große Sache. Das war aber tatsächlich vor allen Dingen ein Jungsding. Also es waren kaum Schülerinnen dabei, sondern ja, und irgendwann hat sich dann die Doku-Runde ein bisschen aufgelöst, weil es interessanter wurde, in gemischten Gruppen sich zu unterhalten und die Zeit zu verbringen.
Das hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Und
könnt ihr Doppelkopf spielen?
Ich habe es tatsächlich noch nie gespielt, aber vielleicht mache ich das auch mal in der nächsten Freistunde.
Aber das Spiel kennt ihr vom Namen, oder nicht?
Ja, vom Namen kenne ich das.
Ja, also schon mal von gehört, aber ich weiß nicht so wirklich, was das ist.
Das ist ein Kartenspiel, was man zu viert spielt. Und Skat, kennt ihr Skat?
Ja.
Und auch könnt ihr das spielen, oder?
Nee. Naja, so oft habe ich es jetzt noch nicht gespielt. Ich würde mich nicht als Meister.
Also das würde ich, Skat übrigens ist nichts für mich, da muss man zu gut sein. Und die Skat-Leute, die das richtig können, die ziehen dann immer die Hosen auf. Der Vorteil bei Doppelkopf ist, dass da spielt der Glücksfaktor einen höheren Anteil. Und immer wenn der Glücksfaktor eine große Rolle spielt, dann macht es mehr Spaß. Dann kommt es nicht nur aufs Können an.
Also bevor wir den Podcast jetzt richtig abschließen, hätte ich noch mal eine Frage. Gibt es noch etwas, was Sie den Schülerinnen und Schülern, die diesen Podcast hören oder allgemein auch aus Bremen, mit auf den Weg zum Abschluss geben möchten?
Ja, das ist immer so, ne? Der Großvater erzählt. Das ist also vielleicht zwei Sachen. Die erste Sache ist, es ist schon wichtig, auch wenn man das nicht, auch wenn ihr das nicht hören wollt, liebe Schülerinnen und Schüler, dass man fleißig ist und die Sachen in der Schule ernst nimmt, weil ohne dass man an den Sachen, die wichtig sind, auch arbeitet, wird das nichts. Ob man das im Sportunterricht oder im Musikunterricht oder in Mathe, das ist bei allen Sachen so. Fleißig sein und ernsthaft arbeiten, das gehört dazu. Die zweite Sache allerdings, man sollte sich nicht einreden lassen, dass jede einzelne Sache schon ganz, ganz entscheidend ist für den weiteren Berufsweg oder das Lebensglück oder Ähnliches, sondern das hängt von so vielen Sachen ab, dass auch eine Gelassenheit über eine schlechte Zensur, eine durchgefallene Prüfung, eine Sache, die richtig vor die Wand gefahren ist, dass man das auch entwickeln muss. Ich habe so lange vor mich hin studiert und habe zwischendurch gedacht, oh Gott, wird das nochmal was. Dann habe ich so lange vor mich hin promoviert und dachte, wird das nochmal was. Und dann habe ich mit 33 den ersten richtigen Job nach WIMI, nach Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter angetreten. Und irgendwie ist dann doch noch was aus mir geworden. Also die Mischung aus fleißig lernen und die Sachen ernst nehmen und auf der anderen Seite sich nicht zu sehr grämen, wenn die Dinge mal vor die Wand fahren, da die richtige Balance zu halten, das glaube ich ganz wichtig.
Dann vielen Dank für dieses Interview, das war sehr lehrreich und danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
Ganz herzlichen Dank für die tolle Gesprächsführung.
Freistunde, der Podcast des Gymnasiums Fegesack.